You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties, you want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
Did you order the code red?
I did the job.
Did you order the code red?
You're goddamn right I did! What the hell is this? Colonel, what's going on? I did my job. I do it again. I'm gonna get on a plane and go on back to my base.
You're not going anywhere, Colonel. MPs, guard the Colonel.
Yes, sir.
Rechtsfreier Chaosraum. Hallo und herzlich willkommen zum rechtsfreien, zum 167. rechtsfreien Chaosraum, um genau zu sein, den ich am heutigen Freitag, dem 7. August 2009, aufgenommen habe.
It is 13, 27.
Und sehr sonnig, sonnig, sommerlich, sonnerlich, genau. Sonderlich, sommerlich. Ja, inhaltlich habe ich diese Woche mal wieder geschafft, einen ganzen Teil Zensur-Update zu machen und dann den Restmüll, Restpolitik in Teil 2 zu sperren und natürlich in Teil 3 wieder das übliche Tech-Space-Mafia-Update-Gedöns. Das Intro kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen, das Intro habe ich aus YouTube piratisiert, weil natürlich musste es den Filmausschnitt auch auf YouTube geben, was auch sonst. Ja, ich hoffe doch, der bringt halbwegs Spaß. Oder auch nicht. Warum sage ich eigentlich ganz ZL? Egal. Was ihr euch jetzt gerade nämlich auf die Ohren packt von diesem rechtsfreien Chaosraum, das ist dann Teil 2, der politische Restmüll, also alles, was nicht Zensur ist, mit Pöbosola. Auch da kommt sie wieder drinne vor. Terror, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 11, 12. Wahlversprechern von SPD und CZU und jemandem, vor dem die CZU noch Angst haben darf. Und natürlich viel mehr. 24 Grad, warme, es ist sonnig, milde Grüße mit Wind 17 bis 22 km/h aus Southeast. Comfort leveln soll sich das 25 und Feels liken wie 28. Es ist warm. Man könnte meinen, es wäre Sommer. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, aber ja, man könnte das fast meinen. So. Clean Mode an. Da bin ich dann nämlich wieder. Mit der mutmaßlich längsten Teilfolge diese Folge. Als wir da hätten. Nuklearer Selbstterror, eine Meldung vom Freitag. Bruce Schneier weist auf einen Text im Guardian hin, nachdem unter bestimmten Umständen ein Cyberwar möglicherweise die Möglichkeit eröffnen könnte, einen atomaren Angriff more likely machen zu können. Eventuell, vielleicht, möglicherweise, bla, Weaselbirds. Schneier, stop overreacting to rare risks, refuse to be terrorized. Theoretisch besteht grundsätzlich irgendwie vielleicht möglicherweise die Möglichkeit, dass eventuell unter ganz bestimmten, ganz selten eintretenden Umständen vielleicht etwas Böses passieren könnte. Habt Angst. No, refuse to be terrorized. Und weil ich das so gut fand, habe ich mir das aufgeschrieben. Der Mann hat recht. Pöbosulor, die hatte ich letzte Woche glatt nicht in den Meldungsblock mit reingenommen zum Thema Dienstwagen. Ne, weil Frau Zensosler pöbelt, die Dienstwagenaffäre schade dem Ansehen der deutschen Politik. Ne, gerade die muss reden. Dann soll sie doch mal ihre Fahrtenbücher rausrücken. Mal ganz davon abgesehen, dass wir inzwischen auch irgendwo im Dunstkreis Stern noch ein paar zusätzliche Details aufgetaucht sind. Nämlich der Stern hatte wohl nach Informationsfreiheitsgesetz sich Einblick in die Fahrtenbücher beantragt. Und das ist halt abgelehnt worden mit, da stünden persönliche Daten drin. Ja, ach, da stehen persönliche Daten drin. Und weiter. Sie will die halt trotzdem nicht rausrücken. Und dann hat ja auch der Informationsfreiheitsgesetz und Datenschutzbeauftragte, Herr Schaar, sich geäußert und hat im Wesentlichen in Richtung Ministerium geschrieben, übrigens, eure Meinung da sieht nicht besonders haltbar aus. Das Ministerium hat dann beliebt, darauf nicht zu antworten. Nur so frei nach dem Motto, ja, und wir finden jetzt nicht, dass wir darauf antworten wollen. So, und noch einen Antrag hat dann wohl auch niemand gestellt. Kann man dann nur hoffen, dass noch jemand mal einen Antrag stellt. Na, und das Wichtigste, sagt Frau Zensosler, sei, ein Gespür zu behalten für das, was in Ordnung ist. Ja, das hat sie ja nun in der Vergangenheit bewiesen, dass sie dieses Gespür so überhaupt gar nicht hat. Na, also die hat mal ganz, ganz fein säuberlich die Füße unter dem Tisch zu behalten. Und zwar ganz still. Frau Zensosler. Dass die jetzt irgendwie ein Gespür für irgendwas hätte, darf ernsthaft bezweifelt werden. Und von mir aus auch bevierfelt oder befünffelt. Dann gibt es mal wieder einen akuten Anfall von Terror. Ausrufezeichen, 1111. Der hessische Innentrottel, Herr Bouffier. Der warnt nämlich vor irgendwas, irgendwann, irgendwo, irgendwie, vielleicht, eventuell, möglicherweise. Als Sprecher der Unionsinnentrottel darf der dann auch noch sowas verkünden wie, es hat nichts mit Panikmache, aber sehr viel mit Vorsorge zu tun, wenn sich die Polizeien von Bund und Ländern auch auf die Möglichkeit einer Massengeiselnahme vorbereiten, sagte er. Und dafür brauchen wir ja die Bundeswehr im Innern. Dieses Interview war übrigens in der Blöd. Ja, 11.15 Uhr. Habt Angst vor irgendwas, weil irgendwas eventuell, möglicherweise, vielleicht, eventuell sogar passieren könnte. Und es könnte irgendetwas Böses sein. Kleiner Tipp, was immer kommt, ihr seid da nicht drauf vorbereitet, ihr scheiß Pappnasen. Ihr Schnarchnasen. Na? Und ich meine, wenn ihr irgendwie, wie war das, die Flughäfen total abriegelt, ja, dann findet der nächste Terroranschlag in einem Supermarkt statt. In einer Einkaufszeile. Irgendwo. Ihr könnt nicht alles sicher machen. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Will never be available to anybody. Ja. Aber wenn es doch nur einem einzigen Menschen hilft, ja, ab in den dunklen Keller. Dunklen und feuchten Keller. Ich schließe dich auch gerne ein. Ja. Dann hatte Fefe darauf hingewiesen, es gibt eine Pax-Bank vom Vatikan. Und wenn der Vatikan eine Bank hat, dann wird er bestimmt in ganz friedliche und großartige Anlagen investieren, weil der Vatikan, der würde ja nie etwas Böses tun. Nun ja, die katholische Pax Bank, die für Ethik in der Geldanlage wirbt, hat die Anlage hoher Fondsgelder in Rüstungs- und Tabakkonzerne sowie einen Verhütungsmittelhersteller eingeräumt. Verhütungsmittel? War das nicht die Sachen, die ganz doll bäh waren? Verhütung, war das nicht total verboten, so komplett? Überhaupt gar nicht, selbst wenn man AIDS hat. Was soll das denn? Der Vatikan, dem seine Bank, hält sich also auch nicht an die Regeln des Herrn Papst. Warum sollte sich eigentlich dann irgendjemand an die Regeln des Herrn Papst halten? Des Herrn Ratzinger, der sich jetzt nicht mehr Ratzinger nennen lässt. Ja, habe ich mir am Montag einfach mal aufgemalt. Dann Das ist ja letzte Woche in der Presse auch wieder breitgetreten worden. Deswegen erwähne ich es hier nur mal am Rande. Wahlversprecher der SPD. Steinschreier, der weiß, dass er nämlich nicht gewinnen kann und deswegen verspricht er einfach mal 4 Millionen neue Jobs bis 2020, beziehungsweise er verspricht sie nicht, sondern offiziell hat er nur aufgezeigt, wo sie denn entstehen könnten. Aha, wink, wink, nudge, nudge. Ja, quasi Vollbeschäftigung, bloß blöd, dass das nicht funktionieren kann und vor allem, wer sagt, dass wenn er 4 Millionen neue Jobs bis 2020 hat, dann auch Vollbeschäftigung besteht, weil bis dahin sind vielleicht noch 2 Millionen Jobs, die es jetzt gibt, abgeschafft. Ah, da wieder 2 Millionen Arbeitslose. Na, aber hey, und keine Angst, die Zensurpartei Deutschlands, die hat dann zwar laut rumgetönt, von wegen, unrealistisch, weil die CZU, die will nämlich auch Arbeit für alle, verrät nur nirgends bis wann und ob da überhaupt irgendwer von leben kann. Na, auch Steinschreier hat ja nicht gesagt, dass das Jobs sind, von denen irgendjemand leben können würde. Nur so frei nach dem Motto, man darf arbeiten gehen, darf dann aber trotzdem immer noch die Hartz-IV-Gängelungen über sich ergehen lassen. Geil. Na, wovon er auch ganz geschickt versucht abzulenken, wobei so geschickt ist es ja gar nicht, dass das Hartz IV Agenda 2010 Programm ja nun mal irgendwie ein totaler Fehlschlag war. Na, es hat nicht funktioniert, es hat nicht die Wirkung gehabt. Offensichtlich. Weil wenn es die Wirkung gehabt hätte, wie hat Schröder damals rumgetönt von wegen Halbierung der Arbeitslosenzahlen? Das haben sie selbst mit Statistiktricks nicht hingekriegt. Also von daher, ja. Dann ist auch groß in den Meldungen breitgetreten worden, Herr Schreiber ist wieder aufgetaucht. Beziehungsweise aufgetaucht ist er nicht, weil es war die ganze Zeit klar, wo er ist. Der ist jedenfalls wieder nach Deutschland ausgeliefert worden von, ich glaube, Kanada war es. Der Mann hinter Schäubles schwarzen Koffern. Nur nochmal zur Erinnerung, ein Herr Schäuble, Wolfgang Schäuble, ist vor, ist das jetzt schon 10 Jahre her? Ist also damals, als die Spendenaffäre um den Fettklops Herrn Kohl akut wurde, ist auch ein Herr, damals Parteivorsitzender Schäuble, seinen Parteivorsitz losgeworden, weil er halt Geld angenommen hat, was nicht korrekt verbucht wurde. Weil er nämlich Geld selber angenommen hat, anstatt dass das über die offiziellen Wege in die Partei reinsickert. Na, wo auch nicht so ganz klar ist, gab es jetzt einen oder mehrere Umschläge, weil die Schatzmeisterin, der er das gegeben haben will, die will von ihm einen ganz anderen Umschlag gekriegt haben, sodass die ganze Geschichte also sowieso alles irgendwie erstens strafrechtlich relevant, ne, Geldwäschegesetz, 100.000 Öcken waren glaube ich schon geldwäscherelevant, ne, und zweitens so alles so ein bisschen eigenartig, aber hey. Dafür ist er ja seinen Parteivorsitz losgeworden, deswegen konnte man ihn ja wunderschön zum Innenminister machen, weil er hat ja überhaupt keine Gesetzesverstöße in der Vergangenheit jemals irgendwie auch nur ansatzweise begangen. Na, also, ja, hochqualifiziert der Mann, aber das haben wir ja nur schon mitgekriegt. Allerdings darf man auch ernsthafte Zweifel haben, ob Kohl, Schäuble und andere Vasallen dabei noch ernsthafte Probleme kriegen, weil Schreiber hat ja wohl auch irgendwie schon verkündet, dass er eigentlich nach Möglichkeit niemanden irgendwie gegens Knie pinkeln will. Bloß die schlimmsten Sachen für Schäuble sollen angeblich irgendwelche Ermittler schon in Kanada in Erfahrung gebracht haben. Und da wäre wohl nichts so ungefähr. Na, mal ganz davon abgesehen, die ganze Verhandlung wird dann sowieso erst irgendwann nach der Wahl anfangen oder eine See zu spät. Wo es jetzt auch zu spät ist, im Iran. Denn Ahmadinejad wurde offiziell bestätigt. Alles nicht wirklich überraschend, ich habe es mir einfach nur mal aufgeschrieben, damit ist die Geschichte dann hochoffiziell auch beendet. Auch wenn es da jetzt immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, aber der sei ja gar nicht gewählt worden. Ja, ich habe aber auch noch keine Beweise dafür gesehen, außer der Behauptung, ja, der ist aber nicht gewählt worden. Ja, fragt sich der geneigte Zugucker, dann gibt es denn auch irgendwo Beweise? Nein, gibt es nämlich nicht. Ich halte es durchaus nicht für gänzlich unwahrscheinlich, dass der nicht vielleicht doch gewählt wurde, nämlich auf dem Land. Dass in den Städten die Leute ihn nicht mögen, das heißt ja nicht, dass nicht auf dem Land wohnen ein paar mehr Leute wohnen, die den nicht gewählt haben können, mehrheitlich. Da müsste man sich dann mal die kompletten Wahlergebnisse angucken, was irgendwie noch niemand gemacht hat. Und von daher sage ich mal, ja, ich finde es war eigenartig, aber nur gut. Dann gibt es da die Junge Union in Thüringen, die will nämlich zivil bei irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen des linken Kandidaten Bodo Ramelow auflaufen und da ihre Propaganda verbreiten. Nun, klar, die haben keine Argumente. Und dass sie das wollen, dieses Stopp-Ramelow-Programm, das ist halt via WikiLeaks. in die Öffentlichkeit geglitscht. Na, warum ist WikiLeaks doch gleich eine gute Idee? Weil man dann auch so eine Scheiße noch mitkriegt. Dann, das hatte ich gar nicht mitgekriegt bisher, aber in der christlich zensierenden Union in Sachsen, da gab es auch einen Kinderpornografiefall, nämlich letztes Jahr, ein gewisser Thomas Pietzsch. Der hat nämlich einen Strafbefehl über 100 Tagessätze je 50 Euro erhalten und dem nicht widersprochen. Praktischerweise hat er sich allerdings auch vorher schon aus gesundheitlichen Gründen aus der politischen Tätigkeit zurückgezogen. Und den Strafbefehl hat er zwar akzeptiert, meint aber, er hätte das kinderpornografische Material ja im Rahmen seiner Tätigkeit als innenpolitischer Blabla haben dürfen. Sounds familiar, doesn't it? Interessant an der ganzen Geschichte ist, der ist nicht von der Presse gehängt worden, zu einem Zeitpunkt, als er von den Vorwürfen noch nichts wusste. Na, also die christlich zensierende Union hat einen Fall, der, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest gewisse Ähnlichkeiten mit einem ehemaligen SPD-Abgeordneten hat. Und bei dem hat sich die Presse komplett anders verhalten. Bei dem hat sich die Staatsanwaltschaft komplett anders verhalten. Die sind nicht zuerst an die Öffentlichkeit getreten, haben nicht jede Reaktion des Beschuldigten in aller Öffentlichkeit kommentiert, so dass sich mir dann zumindest erstmal so ganz einfach die Frage stellt, wo ist denn jetzt eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Fällen? Gut, das eine war ein Landespolitiker, das andere ist ein Bundespolitiker, aber ansonsten sehe ich da keine gigantischen Unterschiede. Na? Und die Presse, die hat dann auch erst 3 Monate später, nämlich im Juli 2008, Wind bekommen von. Das ist der Weg, wie man offiziell vorzugehen hat. Warum die Rufmordkampagne gegen Taus die ganze Zeit stattgefunden hat, ist dann die interessante Gegenfrage, ne? Wo ist eigentlich der gigantische Unterschied? Was hat Taus Schlimmes getan, was der Pietzsch nicht getan hat? Ich weiß es nicht. Es würde mich mal interessieren. So, einfach nur mal so, just as a point of information. Dann gibt's Terroralien, ne? Ganz, ganz schlimmer Terroranschlag in Australien verhindert worden, war irgendwie so die große Breitredmeldung am Dienstag. Und da gab's eine riesengroße Razzia und das wäre der schlimmste Terroranschlag aller Zeiten in Australien geworden. Weil da gab es nämlich 4 Leute, die sollen vorgehabt haben, ich zitiere einfach mal Spon. Das Ziel der Männer war, in eine Kaserne zu gehen und möglichst viele Soldaten zu töten, bis sie selbst getötet werden. Klingt nach einem voll ausgearbeiteten Plan. Ich nenne es übrigens Bullshit. Und nur so als Point of Information, wie viele Cops sind denn bei einer Großrazzia tätig geworden, um 4 Leute festzunehmen? Naja, also irgendwas mehr als 400. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, es brauchte 100 Soldaten, um jeden einzelnen von denen festzunehmen. Soldaten, Polizisten. 100 Polizisten, um eine Person festzunehmen. Wow. Die müssen sich aber ganz massiv aufeinander und auf den draufgeworfen haben, oder was? Na, also, Verhältnismäßigkeit ist ja mal gar nichts. Na, aber das wird uns verkauft, als das wäre der größte Terroranschlag aller Zeiten überhaupt jemals geworden. Ich meine, die wollen in eine Kaserne gehen und wollen einfach wild um sich ballern. Das ist so das, was ich an Planen bisher gesehen habe, was sie gehabt haben sollen. Das ist kein Plan, das ist einfach nur eine Idee. Das ist so die erste Stufe von Plan. Ja, und wir haben hier ein bisschen Waffen. Ja, und weiter? Wo ist das ein Plan? Das sagt noch nicht mal mehr, dass ihr überhaupt da irgendwie reinkommt, weil da gibt es wahrscheinlich irgendwie ein paar Wachleute, an denen ihr erstmal vorbeikommen müsst, bevor ihr wild rumballern könnt. Und so Wachleute haben so die unangenehme Eigenschaft, dass sie meistens bewaffnet sind. Vor allen Dingen bei Kasernen. Na, will heißen, die hätten euch umgebracht, bevor ihr da irgendwo hingegangen wärt und irgendwen hättet ihr schießen können. Ihr hättet also einen Wachmenschen da versuchen können zu erschießen. Ja, viel Spaß beim Versuchen, ne? Also, ich finde das auch lustig aufgeblasen. So, ja, ganz schlimm und die sind ganz doll gefährlich. Ganz doll schlimmer Terroranschlag. Na, das ist heiße Luft. Stellt sich mir die Frage, warum? Ist da Wahl? Und wo bleibt eigentlich der Terroranschlag in Deutschland? Wo ist er denn? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Kommt da noch was? Ziehen sie sich mal wieder neue Sauerländer aus dem Arsch? Oder sollen jetzt die Sauerländer mal wieder herhalten? Ich meine, die sitzen im Knast. Die können nicht. Da müssen sie sich also irgendwie Neues ausdenken. Aber die Damen und Herren Geheimdienstvertreter haben da bestimmt schon was. Nehme ich doch mal stark an. Dann gibt es seit Montag, glaube ich, irgendwie so, ist ein neues Gesetz in Kraft, mit dem Telefonwerbung ganz doll verboten sein soll. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wurde geändert und noch irgendeins weiteres. Jetzt sollen Telefonspammer nicht mehr ohne Rufnummer anrufen dürfen. Wie das dann allerdings geahndet werden soll, würde mich spontan auch mal interessieren. Na, wenn mich irgendjemand anruft, ohne eine Rufnummer zu senden oder mit einer falschen Rufnummer, was ja auch schon mal vorgekommen sein soll, also frei nach dem Motto, irgendjemand mit einer Rufnummer ruft man zurück, kriegt man dann irgendwie ein, diese Nummer gibt's gar nicht, dann ist die Nummer offensichtlich wohl entweder nicht richtig oder irgendwas im Telefonnetz ist kaputt. Das Telefonnetz darf kein rechtsfreier Raum sein, ja. Na, also wie soll das denn verfolgt werden? Und keine Angst, wenn man einen Telefonspammer fragt, wer ihn denn beauftragt hat, dann wird man keine Antwort von dem kriegen oder seine Telefonnummer wissen will. Kriegt man keine Antwort. Der einzige Weg, wie man mit Telefonspammern umgehen kann, ist, Professor Pausch hatte da eine interessante Idee. Ne? Hang up while you're talking. Ja, und das Einzige, was jemand von dem Vortrag in 10 Jahren, also jetzt nur noch 9 Jahre, erinnern wird, ist Hang up on yourself. Die Botschaft, die verbreite ich auch noch ein bisschen. Tagesschau-Meldung war dann, die Verbraucher seien aufgerufen, Verstöße bei der Bundesnetzagentur zu melden. Fein, fein. Wichtig seien Datum und Uhrzeit des Anrufs, Name des Anrufers Meier. Horst Meier. Sowie, wenn möglich, dessen Rufnummer. Rufnummer unbekannt. Oder 09003 bla irgendwas. Ich meine, Rufnummern ausdenken können sie ganz toll. Vor allen Dingen die angezeigte Rufnummer hat mit der realen Rufnummer ja gar nichts zu tun. Gar nichts. Wenn man die reale Rufnummer rauskriegen will, dann muss man schon im Telefonnetz in der Vermittlungsstation vor dem, also in der letzten Vermittlungsstation vor dem Endanschluss sich die Daten angucken, weil da ist die reale Rufnummer nämlich immer noch mit dabei, weil die zwecks Routing ja eh benötigt wird. Zudem sollen der Name des auftraggebenden Unternehmens, Klack, sowie der Grund des Anrufs, Klack, angegeben werden können. Also das sind Informationen, die kriegt man von Telefonspammern üblicherweise nicht. Sobald man es wagt nachzufragen, legen die auf. Wie soll man diese Informationen dann an die Bundesnetzagentur weitergeben, wenn man sie gar nicht kriegt? Würde mich mal interessieren. Und nein, mir ist auch nicht zur Kenntnis gelangt, dass die da irgendwo offiziell mal Untersuchungen machen würden. Ich meine, es gibt ja die lustigen, verdachtsunabhängig gesammelten Vorratsdaten. Es wäre mal eine Idee, dass man sagt, okay, die Spammer-Unternehmen, die werden da ja auch irgendwo auftauchen. Die müssen wir halt nur finden. Die Daten sind doch da. Ja, da gibt's das Problem, dass die Daten dafür nicht genutzt werden dürfen. Ja, Mensch, hat euch das schon mal aufgehalten? Echt? Wäre mir neu. Aber das ist eine Idee, auf die die Politiker auch noch nicht gekommen sind. Oder sie haben sie zumindest noch nicht verkündet. Dann hätten wir da noch, Zensur soll er lügt übrigens auch in ihrem eigentlichen Ministeriumsbereich, nur weil eigentlich ist sie ja gar nicht Bundeszensurministerin, sondern Bundesfamilienministerin. Da gibt es nämlich den Trick Eurostat, also die Europäische Statistikbehörde, die bescheinigt Deutschland die niedrigste Geburtenzahl je 1000 Einwohner. Spon, das Familienministerium weist die Untersuchung zurück und bescheinigt den Statistikern Ahnungslosigkeit. Ja, mit Ahnungslosigkeit kennt sich Frau Zensursula ja besonders gut aus. Da muss sie ja nur in ihren eigenen Schädel reingucken. Da trifft sie so viel Ahnungslosigkeit, das hält man nicht mehr aus. Zwar werde das Statistische Bundesamt erst im September eine offizielle Geburtenrate für das Jahr 2008 veröffentlichen. Ziemlich sicher sei jedoch, dass im vergangenen Jahr 682.524 Kinder geboren wurden. Die Brüsseler Studie geht lediglich von 675.000 Neugeborenen für 2008 aus. Und als sie übrigens zuletzt tolle Zahlen verkündet hat, die Frau Zensursula, da musste sie dann ein paar Monate später zurückrudern. Nur so von wegen gestiegene Geburtenrate. Da musste sie massiv zurückrudern. Deswegen traue ich den Behauptungen, ja, das Statistische Bundesamt wird diese Zahlen verkünden, erstmal gar nicht. Genau genommen traue ich denen nämlich erst dann, nachdem das Statistische Bundesamt diese Zahlen verkündet hat und ich mir die Zahlen und auch alle Bemerkungen dazu mal aus der Nähe angeguckt habe, dann nicht irgendwo Sternchen, diese Zahlen sind übrigens frisch gefaked, drunter steht oder was weiß ich. Na? Aber ja, ist eine Meldung von Dienstag. Die Bahn, die legt nochmal drauf. Ist eine DPA-Meldung. Bahn entdeckt unzulässige Liste mit Krankheitsdaten. Berlin. Die Deutsche Bahn sorgt wieder einmal mit dem fragwürdigen Umgang mit Mitarbeiterdaten für Schlagzeilen. Es gehe um Listen mit krankheitsbezogenen Daten, die in Regionalbereichen der Tochter DB Sicherheit GmbH geführt worden seien, heißt es von der Bahn. Von den verantwortlichen Mitarbeitern will sich der Konzern trennen, will heißen hat er noch nicht. Über die Datenaffäre um Massenkontrollen von Mitarbeitern und E-Mails war im Frühjahr der langjährige Bahnchef Hartmut Medorn gestürzt. Wow. Diese dpa-Meldung habe ich dann übrigens in einer Radiosendung in ziemlich genau wortgleich auch nochmal angetroffen. Ne, also die Qualitätsjournalisten, die haben da auch nicht sehr viel mehr. Ich habe leider allerdings auch nichts gefunden, was irgendwie über diese Meldung hinausgehen würde. Ne, also es gibt irgendwie Liste mit Krankheitsdaten von einer DB Sicherheit GmbH. Das ist alles, was an Informationen bisher mir in die Finger gefallen ist. Wo sich mir dann wieder die Frage aufdrängt, woher hat eine DB Sicherheits GmbH Krankheitsdaten? Von Krankmeldungen kann es eigentlich nicht kommen. Das wäre eine Geschichte, da würde ich erwarten, dass eine Staatsanwaltschaft von sich aus ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Wegen was weiß ich? Wir finden da schon irgendeinen Straftatbestand. Die DB Sicherheit GmbH darf kein rechtsfreier Raum sein. Um mal den rechtsfreien Raum einfach mal als Argument irgendwo hinzustellen. Ich meine, gegen das Internet wird diese Argumentation doch auch dauernd gebracht. Dann hätten wir da Schnüffelzentrum in der Kritik. Peter Schaar, der ja ansonsten seine Klappe gar nicht doll genug halten kann, der kritisiert jetzt die Bundesabhörzentrale, weil Schäuble dafür gar keine klare rechtliche Grundlage hätte. Und ein Gesetz dazu gibt's ja überhaupt nicht. Und da frage ich mich, warum Schaar sich jetzt meldet, wo das Kind schon längst im Brunnen liegt und sich in der Vergangenheit dazu irgendwie nicht akut geäußert hat. So, was soll das werden, wenn's fertig ist? Frei nach dem Motto, wir sitzen erstmal da, gucken zu, wie das Kind in den Brunnen geschmissen wird und hinterher melden wir uns, dass das übrigens nicht gut war. Oder was? Ist das jetzt irgendwie das Aufgabenverständnis von Herrn Schaar? Oder habe ich irgendwie den Knall einfach nur nicht gehört? Und Herr Schaar hat sich die ganze Zeit geäußert und ich habe ihn einfach nur nicht seine Lippen bewegen sehen. Na, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er sich jetzt meldet. Das ganze Ding ist ja wohl irgendwie schon in Sack und Tüten. Die Bundesschnüffelzentrale. Dann, ich muss mich gar nicht so beeilen, das sollte eigentlich hier der längste Teil werden, aber ich glaube, das wird nichts. Dann hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter sich mal geäußert. Ich weiß gar nicht, Bund Deutscher Kriminalbeamter, war das die dumme Vereinigung oder war das die gute Vereinigung? Ich glaube, das war das Ding, was mal was Sinnvolles fallen lässt und dann mal wieder totale Scheiße abgibt. Auf jeden Fall, der will wissen, dass 5-10% der abwrackprämierten Autos ins Ausland weiterverkauft worden seien. Die bis zu 50.000 Autos seien übrigens als Straftaten, aber nicht gesondert von den Statistiken erkennbar ausgeführt. Veröffentlicht hat das ganze Geschwalle übrigens wieder mal die Blöd. Na, also die Geschichte dabei ist die, so frei nach dem Motto, naja, da werden halt Autos zwecks Abwrackprämie kassieren, zum Schrotthändler gebracht. Autos, die viel mehr wert sind als die 2500 Öcken, die es für die dann gibt vom Staat. Und wäre ich Autoschrotthändler, da würde ich mir das aber auch zweimal überlegen, ob ich jetzt ein perfectly working car in die Tonne trete oder ob ich dann nicht einfach hingehe, das Ding nach irgendwo im Ausland verkaufe, wo es dann nämlich nochmal mehrere Jahrzehnte lang genutzt werden kann. Na, weil es ist ja auch noch was wert. Ob ich das dann nicht einfach mache. Na, also ich meine mal ganz davon abgesehen, dieser ganze Abwrackprämien-Quatsch ist ja totaler Sinnfug, weil damit werden eben Werte aus dem Wirtschaftskreislauf gezogen, die im Ausland noch wunderschön genutzt worden wären. Das muss nicht unbedingt ein Auto sein, was in Deutschland noch weiter genutzt worden wäre. Na, aber in Afrika zum Beispiel, wo eben so Neuautos kaufen, ist halt teuer. Das kann sich da auch nicht mehr jeder leisten. Aber so ein 9 Jahre altes Auto, das kann man sich ja dann für relativ wenig Geld noch leisten. Und das Ding, das kann man ja auch noch eine Weile reparieren. Das fährt dann ja noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Aber hey, das soll ja weggeworfen werden, damit dann die deutschen Autobauer eine Staatsfinanzierung kriegen können. Na, und jetzt kommt da ein Bund Deutscher Kriminalbeamter und sagt, das ist schlimm. Ich sag, nee, das ist nicht schlimm. Das ist sinnvoll. Da müssten eigentlich die Autohändler, die das gemacht haben, sogar noch ein bisschen belobigt werden für. Was soll man denen da irgendwie noch in den Arsch treten? Die haben das Sinnvollste gemacht, was auch so rein wirtschaftlich Sinn macht. Die kriegen mehr Geld, wenn sie das Ding verkaufen, als wenn sie es in die Schrottpresse hauen. Na, da gibt es für die also überhaupt keinen Anreiz, das Auto in die Schrottpresse zu hauen. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch vom Umweltgedanken her keinen Sinn macht, ein Auto in die Schrottpresse zu hauen, für das man noch, oder was sogar noch Leute haben wollen. Nur der jetzige Besitzer will es halt nicht haben. Ich meine, der rechtlich saubere Weg wäre dann gewesen, die Autoschrottbescheinigung nicht auszustellen und stattdessen zu sagen, okay, ich kaufe dir das ab für 2500 Öcken. Ja, ich meine, als Autobesitzer, als bisheriger, fragt man sich dann auch, Moment, wenn der mir das für 2500 Öcken abkauft, dann weiß er, dass er da relativ schnell mehr als 2500 Öcken für kriegt. Das Auto ist also mehr als 2500 Öcken wert. Na? Da wird es halt nach sonst wohin verkauft. Ist doch eigentlich auch Hupe. Es wird aber nicht gleich als Schrott irgendwo in der Ecke gekippt. Nein, es wird noch ein bisschen genutzt. Ist ja nicht so, als wären die Autos, die da weggeworfen worden sind. Und wo ja die Abwrackprämie, was war das? Letzter Stand wird jetzt doch wieder vor der Wahl fertig. Ne? Also wo diese Abwrackprämie eigentlich wirklich nichts anderes ist als Subventionierung der deutschen Autobauer, beziehungsweise der Autobauer allgemein, nicht der deutschen. Eine Toyota wird sich bedankt haben bei der deutschen Regierung. Und die anderen Autobauer auch. Ja, wer sich nicht bedankt hat, das sind so die teure Autos-Herstellfirmen, weil teure Autos kauft ja keiner. Ja, ach, warum wohl? Na, aber der Bund Deutscher Kriminalbeamter stellt sich hin und sagt, das ist böse. Ja, da steht im Gesetz drin, das ist böse. Ja, die Menschen haben sich nicht ganz richtig verhalten, dann kann man ihnen mal auf die Finger hauen für. Am besten sperren wir alle Autoschrotthändler ein und sagen, ihr seid alle böse. Dann gibt's Wiefelspengs Nachfolger ist dann auch schon aufgetaucht, ein gewisser Dr. Martin Schwanholz. Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der wurde auf Abgeordnetenwatch, die jetzt ja gerade irgendwie ein großes Redesign hinter sich haben, jetzt kann man gar nicht mehr direkt auf die Fragen verlinken. Es gibt zumindest keinen offiziellen Weg, direkt auf die Frage zu verlinken, beziehungsweise es gibt zwar die Möglichkeit, sich den Anker aus der Seite rauszufischen, aber das heißt noch nicht, dass der Link dann immer noch funktioniert. Kategorie doof. Das haben sie auch schon mal besser drauf gehabt. Jedenfalls, der hat auf die durchaus relativ freundliche Frage, was ihn denn eigentlich dazu qualifiziert, das Zugangserschwerungsgesetz inhaltlich durchschauen zu können. Da hat er bei Abgeordnetenwatch geäußert, ich zitiere, Sie gehören anscheinend der Generation keine Kinderstube an. Also, sehr geehrter Herr so und so, Sie gehören anscheinend der Generation keine Kinderstube an, mit freundlichem Grunz, bla und so weiter. Wo sich der geneigte Zugucker schon fragt, sag mal, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Hat der Mann irgendwie schlecht geschlafen? Ist dem zu warm? Ist dem zu kalt? Hat dem irgendwer ins Hirn getropft? Oder warum pöbelt der hier einfach nur so rum? Oder hat er einfach keine Argumente? Ist ja die wahrscheinlichere Antwort auf die Frage. Er hat wahrscheinlich keine Argumente, gar keine. Und dann pöbelt er halt rum, so wie Wiefelspeng. Der hat ja auch nie Argumente, der pöbelt ja auch immer nur rum. Mit Ihnen rede ich nicht mehr, gehen Sie weg. So, dann gibt's den Ramelow-Stopp von der Jungen Union in Thüringen. Eben hatte ich ihn ja schon als Meldung. Das ist allerdings dann nämlich auch dem Bundestagsabgeordneten selbst aufgefallen. Und der ist dann gerichtlich gegen die Aktion vorgegangen. Und siehe da, das Landgericht Berlin, das hat diverse Teile der Aktion verboten. Die Jungzensoren, die dürfen dann nämlich keine falschen Tatsachenbehauptungen mehr fallen lassen, wie Ramelow wolle Gymnasien abschaffen, DDR-Bezirke wieder einführen und die DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnen. Weil die Aussagen, auf denen diese Behauptungen basieren, sind etwas fundierter als der will das nicht oder der will das. Na? Von daher, ja, jetzt gibt's also auch schon gerichtlich einen Beschluss gegen die jungen Zensoren. Und übrigens, die Altzensoren haben die Aktion für gut geheißen. Außer irgendwie so ein paar ganz besonders dreiste Ecken, wo sie dann auch gesagt haben, Jungs, Mädels, das lasst immer besser. Das bitte nicht. Na, aber hey, mal ganz davon abgesehen, die Unrechtsstaatgeschichte, ne? Die DDR war ein Unrechtsstaat. Ja, in der DDR gab es eine Zensur. Moment, die gab es in der BRD auch. In der DDR konnte man nicht frei seine Meinung äußern. Ja, in bestimmten Phasen hat man, wenn man sich als Kommunist geoutet hat, in der BRD vielleicht auch so ganz klitzekleines bisschen Probleme gehabt. Ne? Also freie Meinungsäußerung war auch nicht immer hundertprozentig gegeben. Na? In der DDR gab es aber gar kein Rechtssystem. Ja, doch. Genau wie in der Bundesrepublik, wo ja eine Hausdurchsuchung auch einfach mal aus dem Nichts kommt. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Nämlich jetzt. Flurfunk habe ich das Ding genannt, weil Flurfunk heißt das Teil bei Udo schließlich auch. Also Udo the Lawblock Vetter, der hatte eine Geschichte. Stellt euch mal vor, die Polizei will eine Hausdurchsuchung bei jemandem machen. Und wie das so ist, ne, Polizei ist ja brav, stellt via Staatsanwaltschaft im Zweifelsfall einen Antrag bei einem Richter, wir möchten eine Hausdurchsuchung machen. Dürfen wir? Ne, da ist ja das offizielle Doing, wenn der Richter ja sagt, ist das für den eine Unterschrift, wenn der Richter nein sagt, muss er begründen. Was passiert? Der Richter sagt nein. Nein, ihr dürft keine Hausdurchsuchung machen, weil Begründung. Ne? Was macht die Polizei? Die Polizei steht gerade sowieso vor der Haustür und sagt, hey, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre hier Gefahr im Verzug. Wir machen trotzdem eine Hausdurchsuchung. Bitte was? Ihr habt da gerade vom Richter ein Nein bekommen und dann macht ihr eine Hausdurchsuchung mit Gefahr im Verzug. Was für Gefahr im Verzug? Würde mich akut mal gerade interessieren. Ich hoffe doch, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter bei Udo. Ne, und ich hoffe doch, auf die Polizisten regnet die gesamte Staatsanwaltschaft herab, weil das geht gar nicht. Ne? Sie dürfen nicht in die Wohnung. Punkt. Hat ein Richter beschlossen. Die Argumente, die sie also aufgebracht haben, warum sie da Haus durchsuchen wollen, die waren offensichtlich nicht stichhaltig genug für den Richter. Und was machen die? Die wollen da trotzdem rein. Das geht mal gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ne, sich einfach mal drüber hinwegsetzen, ja, dürfen wir eigentlich nicht, ach egal, machen wir trotzdem. Ne, weil wenn das ein Bürger macht, dann kriegt er da zu Recht auch Haue, strafrechtlich. Wenn das Polizisten machen, dann müssen die da eigentlich sogar noch extra Haue kriegen, weil die haben sogar zu wissen, was das bedeutet, weil die hauen schließlich, oder die sind diejenigen, die dafür zuständig sind, dass das Bürger nicht machen. Die dürften also die Regeln noch ein bisschen besser kennen als ein normalsterblicher Bürger. Oder anders ausgedrückt, wenn das ein Polizist macht, dann ist das gleich nochmal mindestens doppelt so schlimm, wie wenn das ein Bürger macht, der die Regeln ja nicht so genau kennt. Ne? Gefahr im Verzug. Was ist denn das für ein Argument? Aber hey, ne, die Polizei wird nie etwas Böses machen. Wie können wir das dann auch nur denken? Die Polizei, das ist doch Freund und Helfer. Ja, offensichtlich ja wohl nicht in jedem Fall. Däh. So, zwei gibt's noch. Xing im Wahlkampf. Na, also die Internetseite Xing alias Crossing alias wie auch immer man das Ding eigentlich sonst aussprechen soll. Die hat jetzt also auch irgendwie lustigen Wahlkampf mitgemacht und hat den im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien eine Plattform eingeboten, wo dann sich der geneigte Zugucker fragt, warum steht da eigentlich eine CSU? CSU ist im Bundestag keine Fraktion. CDU ist im Bundestag übrigens auch keine Fraktion. Es gibt eine CDU-CSU-Fraktion. Es gibt aber keine Fraktion der Einzelparteien. Also, spätestens da fällt also dieses Argument, wir lassen nur die Parteien zu, die im Bundestag auch in Fraktionsstärke vorhanden sind, fällt irgendwie flach. Na, aufgefallen ist die ganze Geschichte nur, weil ein extrem lauter Helikopter hier rumschwirrt. Aufgefallen ist die ganze Geschichte nur, weil Anhänger einer gewissen Piratenpartei. Ist ja gut. Flieg drüber weg und sei weg. Weil Anhänger einer gewissen Piratenpartei sich da halt freundlich angefragt, Jungs, Mädels, könnt ihr auch die Piratenpartei in die Liste mit reinnehmen, dass man dann auch da nochmal ein bisschen was sehen kann. Offizielle Antwort vom Xing-Support, nö, wir nehmen nur die Parteien, die im Bundestag in der Fraktion sind. Okay, Taus alleine gilt nicht als Fraktion. Ja, mal ganz davon abgesehen, Taus wurde ja nicht für die Piratenpartei in den Bundestag gewählt. Aber gut, das ist ja, ja die zwei anderen parteilosen Abgeordneten sind ja auch nicht für parteilos in den Bundestag gewählt worden. Na, oder fraktionslos. Nun gut, aber das hat dann zu dem spannenden Ergebnis geführt, dass Stand Donnerstag irgendwann im Laufe des Abends der Listenpunkt Sonstige 90,34 habe ich als Maximum gesehen, Prozent der Stimmen hatte. 90% für Sonstige. Ich glaube, ich weiß, wer die Wahl da gewonnen hätte. Na, da müsste man das Sonstige vielleicht mal ein bisschen auffächern. Weil wenn da 90% der Stimmen liegen, dann will das vielleicht irgendwie etwas sagen. Wäre jetzt so eine spontane Idee, auf die ich gerade mal kommen würde. Na, aber da ist dann irgendwann auch den Xing-Fuzzis aufgegangen, dass sie vielleicht für die Piratenpartei doch einen eigenen Slot vorsehen sollten. Weil es vielleicht eventuell möglicherweise doch einen Grund geben könnte, Ja, hallo, ihr macht Sachen im Internet. Die Piratenpartei treibt sich vor allem im Internet rum, hat ganz viele Fans im Internet. Das heißt nicht, dass die dann 90% der Stimmen kriegen. Das heißt aber erstmal nur, dass wenn ihr im Internet rumfragt, ihr die nicht einfach übergehen könnt. Ja, und das ist denen dann also mit dem Holzhammer auffallen geworden. Quasi. Es ist ihnen auffallen geworden. Also es wurde ihnen aufgefallen. So, was auch aufgefallen wurde, ist eine Meldung von Greenpeace, die mir gestern über den Weg gehuscht ist. Denn das Bundesamt für Strahlenschutz hat bereits im Jahre 1996 darüber informiert, dass doch das Versuchsendlager Asse gefährlich ist. Dass da halt Wasser reinsapscht und dass, wenn da Wasser reinsapscht, das vielleicht heißt, dass das Ding irgendwann mal in sich zusammenkracht und dann eine Menge hochradioaktiv verseuchtes Wasser raussapscht. Und zwar hat das Bundesamt für Strahlenschutz im Jahre 1996 die dafür zuständige Ministerin informiert. Das ist eine gewisse Angela Merkel. Und anders ausgedrückt, dass Merkel kann sich nicht darauf berufen, sie hätte von dem ganzen Zeug keine Ahnung gehabt. Weil 96, als sie noch Umweltministerin war, hat sie als verantwortliche Ministerin oder ihr Ministerium zumindest diese Information bereits gehabt. Der geneigte Zugucker fragt sich allerdings auch, warum dann später die Grünen als Innenministervertreter das nicht zur Kenntnis genommen haben und da nicht sofort aktiv geworden sind. Ist eine Frage, die sich mir auch aufdrängt, wo doch Atomkraft irgendwie eine der Kernforderungen der Grünen mal war. Na, aber das Merkel kann sich auf jeden Fall schon nicht mehr rausreden mit, sie wusste ja von nichts. Weil wenn sie nichts wusste, dann hat sie die Informationen nicht zur Kenntnis genommen, die ihr Ministerium vor über 10 Jahren bereits hatte. Wenn sie die nicht zur Kenntnis genommen hat, ja, Entschuldigung, was brauchst du noch? Musst du das Ding noch als Fax in Zäpfchenform kriegen, damit es dir dann jemand entsprechend einführt? Oder was? Ja, also die kann sich zumindest nicht rausreden mit, aber ich wusste ja von nichts. Ja, wenn sie von nichts wusste, dann hat sie ihre Aufgabe offensichtlich schlecht gemacht. Das wäre dann ein Grund, sie nicht zum nächsten Herr Bundeskanzler zu wählen oder das Bundeskanzler oder wie auch immer. Na? Aber hey, wo kämen wir denn auch hin? Wenn wir Minister hätten, die wüssten, was in ihrem Ministerium abgeht, die informiert wären, die Entscheidungen vielleicht auch erst dann treffen, wenn sie da tatsächlich auch genügend Daten für zur Hand haben. No? Plus die spannende Frage, was ist eigentlich mit den Grünen mit den Grünen Umweltministern gewesen? Warum sind die nicht tätig geworden? Wollen die auch alle keine Ahnung gehabt haben? Also vor allen Dingen Herr Trittin. Hat er keine Ahnung gehabt? Wenn ja, warum nicht? Hat er seinen Job vielleicht auch schlecht gemacht? Ich meine, gut, inzwischen kandidiert er nirgendwo mehr. Ne, der ist ja unauffällig in der Versenkung verschwunden. Ist vielleicht auch besser so. Aber hey. So, was nicht in der Versenkung verschwindet, ist die Musikecke. Als wir da hätten von Anemo aus dem Album Slowburn den 4. Titel. Und der heißt Slowburn. Das Putzige an der ganzen Geschichte ist, dass ich irgendwo den Albumstitel als Slow-Leerzeichen-Burn gesehen habe und der Track-Titel von Track 4, der schreibt sich mit ohne Leerzeichen. Ich weiß also nicht, wie Slow-Burn jetzt eigentlich sich richtig schreiben soll. Ja, wie auch immer, der ist jedenfalls 4 Minuten 19, entstammt Music Alley, heißen sie ja jetzt offiziell. Weit bist du da hinten, Fußabtreter? Billinder Fußabtreter. Zis. So, und danach gibt's dann aus Chaos Radio 148, was noch gar nicht so alt ist, einen Ausschnitt Grüße an die Stasi. Ist 24 Sekunden lang. So, und dann sag ich mal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu kriegen. Und ja, dann sag ich viel Spaß mit Slowburn von Anemo und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. I need to leave. Trying to explain this lioness cannot be tamed. I feel more than you'll ever see. Knocked down, spun out, a carbon copy of myself. A pull strings, gray skin. Stayed on me.
habe mal eine Geschichte gelesen von jemandem, der also vermutete damals noch zu DDR-Zeiten, er wird von der Stasi überwacht und hat dann also zu Weihnachten am Telefon gesagt, ach und übrigens grüße ich noch die Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Hat dann nach der Wende seine Akte gelesen, da stand dann feinsäuberlich notiert, Herr so und so grüßt die Mitarbeiter der Stadtsicherheit. Also...
Okay, aber das kann man jetzt wirklich zum Anlass nehmen und sagen, okay, sie sind wirklich überall.